Liebe Geschwister, heute wollen wir unsere Überlegung zum Thema des Bundes auch fortsetzen und insbesondere zum Bund mit Abraham. Wir haben gesehen, welche Bedeutung der Begriff des Bundes in der Bibel hat und dass er unsere gesamte Beziehung zu Gott bestimmt und auch prägt. Unsere Beziehung zu Gott können wir nicht unserer Intuition oder unserem eigenen Ermessen überlassen. Gott legt die Regel fest. Und es ist unsere Pflicht, ihm zu gehorchen. Wir haben auch gesehen, dass die Bünde, die Gott mit den Menschen schließt, unterschiedliche Formen haben. Manche sind mehr auf Werken ausgerichtet und erfordern der Gehorsam der Menschen. Andere stellen vor allem die Gnade Gottes und die Bedingungslosigkeit seiner Verheißung in den Vordergrund. Der Bund mit Abraham als Vorgänger des neuen Bundes gehört zu dieser Kategorie. Und deshalb ist die Person des Abrahams ein interessantes Vorbild auch für unseren Glauben. Heute wollen wir uns mit dem Kapitel 17 des ersten Buches Mose auch befassen und ich möchte diese Verse lesen. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zum Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und deinen Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist und euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von eurem Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendeinem welchem Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass ich mal vor dir leben möchte. Und da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihm zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborene Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war unter seinen Hausgenossen, und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gezeigt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden und alles, was männlich war, in seinem Haus daheim geboren und von Fremdlingen um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Soweit Gottes Wort. Wir wollen noch mal kurz beten. Herr, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist Leben. Lass uns wirklich auf diese Verheißung achten, die wir hier, von dem wir hier lesen. Lass uns vergessen auch, was unsere Verantwortung vor dir ist, Herr. Und segne uns. Wir bitten dich im Jesu Namen. Amen. Wir lesen im Vers 1 hier, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Gott offenbart sich Abraham als der allmächtige Gott. Auf Hebräisch steht hier El Shaddai, der allmächtige Gott. Und das ist 25 Jahre etwa, nachdem Abraham im Land Kanaan angekommen ist. Und zu diesem Zeitpunkt hat Abraham bereits einen Sohn, Ismael, der 13 Jahre alt ist. Die Herkunft des Wortes Shaddai, El bedeutet Gott, aber Shaddai, das ist nicht mit Sicherheit bekannt. Es könnte, einige denken, Berg Gott heißen oder Gott der Verwüstung bedeuten. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es hier bedeutet, der Gott, der vollkommen genügt, der Gott, der vollkommen ausreicht. Der Gedanke dahinter ist, dass wir alles, was wir zum Leben brauchen, nur in Gott auch suchen müssen. Er allein kann alle unsere Bedürfnisse stillen. Er ist El Shaddai, der allmächtige Gott. Der sehnlichste Wunsch von Abraham und Sarah war es, ein Kind zu bekommen. Und Gott ist durchaus in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen. Ganz gleich, wie die Umstände auch sein mögen. Und deshalb berichtet hier der Autor Mose wahrscheinlich, dass Abraham, als er diese Verheißung bekam, also als er jetzt die Erfüllung der Verheißung nahe, 99 Jahre alt war und Sarah 90 Jahre. Die Tatsache, dass Gott sich Abraham als El Shaddai offenbart, ist die Begründung für das, was er von ihm verlangt. Gott sagt, befiehlt zu Abraham, wandle vor mir und sei untadelig. Wir haben bereits gesehen, dass vor Gott wandeln bedeutet, sein Leben vor Gottes Augen zu führen und so zu handeln, als wäre Gott ständig da an unserer Seite. Und die Beispiele von Enoch und Noah, die wir auch haben in der Schrift, werden uns als solche Vorbilder gegeben, wie man mit Gott wandelt, wie man vor Gott untadelig ist. Sei untadelig, Wortwörtlich sei makellos, ohne Makel, ohne Fehler. Es ist dasselbe Wort, das später auch im Alten Testament verwendet wird, um die Makellosigkeit der Opfertiere zu beschreiben. Die Israeliten sollten makellose Tiere opfern, ohne irgendwelche Flecken oder körperliche Makel. Und dieses Wort wird auch in Bezug auf Noah und auch Hiob zum Beispiel verwendet, um zu betonen, dass ihre Zeitgenossen ihnen nichts vorwerfen konnten. Ein Äquivalent im Griechischen finden sich im ersten Brief an Timotheus, wo Paulus betont, dass die Ältesten und die Diakonen der Gemeinde bei den Nichtchristen einen guten Ruf genießen sollen und sich der öffentlichen Kritik aussetzen soll. Und das bedeutet zwar keine absolute Vollkommenheit, Perfektion, das ist hier nicht gemeint, sondern das setzt dennoch einen hohen moralischen Standard voraus. Die beiden ersten Forderungen, die Gott an Abraham stellt, gehören zu den Verpflichtungen des Bundes. Wir haben bereits in der Einleitung zum Thema des Bundes darauf hingewiesen, dass die Vertragsparteien bestimmten Verpflichtungen erfüllen sollten. Und hier in Vers 4 lesen wir, wozu sich Gott seinerseits verpflichtet. Es steht wörtlich in Vers 4 im hebräischen Text, was mich betrifft, sagt Gott, was mich betrifft, so besteht mein Bund mit dir darin, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Und dann in Vers 9 lesen wir, wozu Abraham auch berufen wird, worauf die Aufforderung, die an ihm gestellt wird. Gott sagt, bewahre du meinen Bund, du und dein Same nach dir. Kapitel 15 haben wir gesehen, dass die Verheißungen, die Gott bisher gegeben hat, bedingungslos waren. Das heißt, dass Gott sich verpflichtet hat, sie ohne Gegenleistung zu erfüllen. Und hier in Kapitel 17 werden Bedingungen gestellt, die Abraham auch erfüllen muss. In Vers 2 steht auch, damit ich meinen Bund mit dir schließe und deine Nachkommen über alle Maßen vermehre, sollst du auch deine Pflichten erfüllen. Und im Vers 9 und den folgenden Versen fügt Gott hinzu, dass Abraham und seine Nachkommen die Bestimmungen des Bundes von Geschlecht zu Geschlecht einhalten müssen. Das heißt, für immer. Er führt insbesondere die Pflicht zur Beschneidung ein, ein Zeichen, dessen Bedeutung wir später noch näher betrachten werden. Schauen wir uns nun an, welche Verheißung Gott wiederholt hier in Kapitel 17. Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln auch gesehen, dass Gott Abraham zum Stammvater eines großen Volkes machen wollte. Er wollte ihn segnen und ihn zu einer Quelle des Segens für alle Völker der Erde machen. Gott sagt auch, er wollte sein Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub der Erde oder die Sterne des Himmels. In Kapitel 15 lesen wir, dass Abraham gerecht gesprochen wurde, weil er an das glaubte, was Gott ihm versprochen hatte. Er hat nicht daran gezweifelt und deshalb wurde er auch als gerecht anerkannt. Gott sagt hier im Vers 4, Kapitel 17, du sollst ein Vater vieler Völker werden. Sein ursprünglicher Name Abram wird in Abraham geändert. Abram bedeutet ehrwürdiger Vater. Abram, also ehrwürdiger Vater. Und Abraham bedeutet Vater einer Menge, Vater einer Menschenschar. Abrahams früherer Name den ihm seine Eltern gegeben haben, das zeigt schon, also welche Meinung der Vater von Abraham, Terach, von sich hatte, weil er, würdiger Vater, bezieht sich auf ihn, ne? Verweist auf seine adelige Herkunft. Ja? Und der neue Name, den Gott ihm gibt, spielt auf die zahlreichen Nachkommen an, die er bekommen wird. Also der frühere Name zeigt auf seine Herkunft, der neue Name zeigt auf die Zukunft. Indem Gott sich über die Intention der Eltern stellt, weil es war auch die, dem, das war der Wunsch der Eltern, dass er es so hieße, ne? Und Gott stellt sich darüber hinweg und gibt ihm einen neuen Namen, zeigt er, also Gott, dass das Schicksal der Menschen in Wirklichkeit von ihm abhängt. So wie Gott Himmel und Erde schuf und den von ihm geschaffenen Dingen Namen gab, als er alles schuf. Wir sehen, Gott nannte Tag und Nacht, er nannte die Sterne, er nannte die Tiere. Bestimmt er auch hier die Zukunft all dessen, was er erschafft, was er tut, und gibt den Dingen ihre Bedeutung. Und das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen in einer Gesellschaft, wo die Menschen denken, wir können bestimmen, was Sachen sind. Wir geben den Dingen einen Sinn. Nein, es ist nicht, was die Bibel lehrt. Gott gibt allen einen Sinn. Gott will Abraham, der keine Kinder hatte, sehr fruchtbar machen. Und er wird der ihn zum Stammvater vieler Völker werden lassen. Aus ihm werden Könige hervorgehen, lesen wir. Natürlich können wir diese Verheißung wörtlich nehmen. Abraham wird durch Isaak zum Stammvater des jüdischen Volkes, aber auch durch Ismael zum Stammvater der Araber, sowie auch durch weitere Kinder, die er haben wird, auch Stammvater von vielen Völkern des Nahen Osten, zum Beispiel der Edomiter. Der Apostel Paulus zieht daraus in seinem Brief an die Galater jedoch eine geistliche Schlussfolgerung, indem er bekräftigt, dass alle, die den Glauben Abrahams teilen, seine Kinder sind. Es geht nicht nur um die leiblichen Kinder des Abrahams hier, sondern es geht auch um seine geistliche Kinder. Paulus sagt zum Beispiel in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, heute zählst du zu seinen Kindern. Also es geht nicht nur um die leiblichen Kinder. Die Tatsache, auch im Vers 7. Verspricht Gott, dass der Bund, den er mit Abraham schließt, für alle Ewigkeit, für immer Bestand haben wird. Und gemäß diesem Bund wird er für immer der Gott der Nachkommen Abrahams sein. Und die Tatsache, dass Gott sich hier verpflichtet, seinen Bund für immer aufrecht zu erhalten, betont den einseitigen und gnädigen Charakter dieses Bundes. Das verspricht Gott, der allmächtige Gott, El Shaddai. Und das ist möglich, dass es so ist, weil Gott unwandelbar ist und seine Entscheidungen unwiderruflich sind. Natürlich besteht das Risiko, dass der Mensch seinen eigenen Verpflichtungen nicht nachkommt. Aber wir haben in Kapitel 15 gesehen, dass was den Menschen angeht, was die Menschheit angeht, Jesus Christus als wahrer Mensch und nicht wir es sind, der jede einzelne Bedingung dieses Bundes erfüllt. Ja? Das Risiko ist, dass wir das nicht schaffen, aber zum Glück, könnte man sagen, haben wir einen Vertreter, einen wahren Mensch, der auch imstande ist, das vollkommen zu erfüllen. Wir haben auch gesehen im Kapitel 15 dieses erstaunliche Bild, diese Fackel, die durch die, die zerteilten Tieren hindurchgeht, und können sagen, das repräsentiert Jesus Christus, der den Fluch des Bundes auf sich nimmt und für uns, für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Und der Autor des Hebräerbriefes redet davon, er spricht darüber, vor allem in Kapitel 9 seines Briefes, und im Vers 12 steht: Christus ist nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also auch wenn der Bund eine juristische Dimension hat, da er diese gegenseitigen Pflichten beinhaltet, ist die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk auch eine Beziehung der Gemeinschaft und der Liebe. Und genau das ist hier gemeint, wenn Gott sagt, ich werde dein Gott sein und der Gott deines Samens nach dir. Gott möchte in Gnade unter seinem Volk wohnen, und die Seinen sollen antworten, sollen ihm antworten mit Dankbarkeit, mit Glauben, Liebe und Gehorsam. Das ist gemeint hier, wenn da steht, er soll unser Gott sein. Gott bekräftigt sein Versprechen, Abraham und seinen Nachkommen das Land Kanaan zu geben. Und dieses Land soll für immer ihr Eigentum sein. Gott hat dieses Versprechen teilweise durch Josua und noch stärker unter der Herrschaft von David und Salomo erfüllt. Wir sehen auch die Dimensionen des Königreiches Israel unter Salomo, also vom Meer bis zum Euphrat. Doch die babylonische Gefangenschaft und später die Zerstreuung Israels unter den Völkern nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer zeigen, dass diese Verheißung nie endgültig vollendet wurde. Israel hat doch das Land verloren, auch wenn wir heute einen Staat Israel hatten und Israel wieder in seinem Land gefunden hat. Es gab während Jahrhunderte hat sich diese Verheißung nicht wirklich erfüllt. Aber genau wie der Auszug Israels aus Ägypten ein Vorbild für die Erlösung der Gläubigen aus der Knechtschaft der Sünde durch Jesus Christus ist, so dient auch der Verbleib, der Aufenthalt Israels im gelobten Land als Vorbild für unser neues Leben in Christus. Beides, dass Israel in diesem Land wohnen darf oder dass wir zu Gott gehören sollen, ist ein Geschenk, ein gnädiges Geschenk Gottes. Wir haben keine Rechte, wir haben keinen Anspruch darauf. Es ist durch Gottes Gnade. Beides ermöglicht es auf einzigartige Weise, den Segen und den Frieden Gottes zu genießen. Doch beide erfordern auch Gehorsam und Beharrlichkeit, Glauben. Und das Neue Testament erklärt, dass die Verheißung bezüglich der Erde ihre endgültige Erfüllung im neuen Himmel und auf der neuen Erde finden werden. Deshalb können wir auch so verstehen, also wenn diese Verheißung für immer gilt, ja, das ist auch, wenn irgendwann diese Welt aufhört zu existieren, das ist doch eine Erfüllung in dem kommenden Reich Gottes, im neuen Himmel und der neuen Erde geben wird. Und das betont auch der Autor des Hebräerbriefes im Kapitel 11 ganz besonders. Und wenn er von den gläubigen Israeliten des Alten Testaments spricht, sagt er am Ende von Kapitel 11, und diese alle, die er zitiert hat, diese Vorbilder des Glaubens, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Wir kommen jetzt zu den Zeichen des Bundes. Ich habe auch in der Anleitung auch gesagt, dass mit jedem Bund ein oder mehrere Zeichen auch gegeben werden, um das zu verdeutlichen, was dieser Bund bedeutet. Und hier in Vers 10 lesen wir: Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Da legt Gott die Bedingungen des Bundes fest, indem er die Beschneidung anordnet und er sagt, das, also diese Beschneidung, das ist der Bund zwischen euch und mir. Es klingt so, als ob die Beschneidung allein schon alle Pflichten abdeckt, die Gott den Israeliten auferlegt. Letztes Mal haben wir gesehen, dass das hebräische Wort hier für Bund, Brit, wir haben bei den Juden die Beschneidung nennt man Brit Mila, das heißt der Bund der Beschneidung. Das ist ursprünglich von dem Brauch stammt, bei Tiere in zwei Hälften zu teilen, wenn ein Bund geschlossen wurde. Und das deutet somit auf eine Drohung für denjenigen hin, der seine Pflichten nicht erfüllt. Soll dir das geschehen, was diesen Tieren passiert ist, wenn du deine Pflicht nicht erfüllst. Aber was ist die geistliche Bedeutung der Beschneidung? Was bedeutet die Beschneidung? Ist es ein rein körperliches Zeichen? Hat es eine tiefere Bedeutung? Da müssen wir auch im Neuen Testament schauen, was darüber gesagt wird. Und wir lesen im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 11, da erklärt der Apostel Paulus, dass wir in Christus, wir, die an Christus glauben, sind in Christus mit einer Beschneidung beschnitten worden, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Also die Rede ist nicht von einer Beschneidung, so wie die Juden das vornehmen, sondern diese Beschneidung, sagt Paulus, kam durch Christus und besteht wortwörtlich im Ablegen des fleischlichen Leibes, steht im Griechischen. Ein Ablegen, ein Abtun des fleischlichen Leibes. Mit anderen Worten, die Entfernung der Vorhaut des kleinen Jungen symbolisiert das Ablegen der alten Natur, die wir aus Adam geerbt haben. Und wenn wir richtig aufpassen, ist es auch im Grunde das, was bei der Wiedergeburt geschieht. Von der Wiedergeburt ist auch gesagt, das ist ein Ablegen unserer alten Natur. Eine zentrale Stelle im Alten Testament zur Bedeutung der Beschneidung finden wir in 5. Mose 10, wo Gott die Israeliten auffordert, ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu lieben, indem sie seine Gebote halten. Gott sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jesus sagt auch, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir lesen im 5. Mose 10, ab Vers 14, siehe, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Und dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Also Gott spricht zu einer Generation, die von Abraham stammt und die einiges schon erlebt hat. Und dann kommt die Schlussfolgerung: So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens. Beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens. Und seid nicht mehr halsstarrig. Sehen, die Israeliten werden dazu aufgerufen, nicht nach eigenem Gutdünken zu leben, sondern ihr ganzes Leben aus Dankbarkeit gegenüber Gott nach seinem Willen auszurichten. Und noch deutlicher kommt es auch im Buch des Propheten Jeremia zum Ausdruck. als Gott das Volk zur Umkehr aufruft, in einer Situation, wo das Volk wirklich ungehorsam worden ist und wo auch das Gericht Gottes droht. Gott sagt in Jeremia Kapitel 4, wenn du umkehrst, O Israel, spricht der Herr, wenn du zu mir umkehrst und wenn du deine Gräuel von meinem Angesicht entfernst, so brauchst du nicht mehr umher zu hieren. Und wenn du in Wahrheit Recht und Gerechtigkeit schwörst, so wahr der Herr lebt, so werden sich die Heiden in ihm segnen und sich rühmen in ihm, in Gott. Denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und seht nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Und im Neuen Testament wird auch dieses Ablegen der fleischlichen Natur durch ein anderes Bild veranschaulicht. Paulus sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 22, dass die Christen den alten Menschen abgelegt haben, der sich wegen der betrügerischen Begierden verdirbt. Dagegen erneuert werden im Geist ihrer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen haben, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also zu Christus zu gehören, das bedeutet, der alten, von Adam geerbten Lebensweise abzutun, abzuschwören und eine neue Lebensweise anzunehmen, die Gott verherrlicht, die zur Ehre Gottes ist. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Teil dieser Botschaft. Es geht um die Empfänger der Verheißung. Wer sind die Empfänger der Verheißung? Wer bekommt diese Verheißung? Zu wem spricht Gott? Gott gebietet, dass jeder männliche Junge im Alter von 8 Tagen beschnitten wird. Übrigens auch viele haben sich gefragt, ja, was bedeutet dies? Warum ist es am 8. Tag? Wir wissen, die Woche hat 7 Tage. Der 7. Tag ist der Tag des Schabbats. Der 8. Tag ist in der Bibel immer ein Bild für Neuanfang. Ja, für Neuanfang. Deshalb ist auch Jesus am 8. Tag auferweckt worden. Neuanfang bedeutet, ja, Wiedergeburt, Heil. Also soll jeder männliche Junge soll im Alter von 8 Tagen beschnitten werden. Und das soll nicht nur für Isaak gelten, den Sohn der Verheißung, der Sohn, der Abraham versprochen wurde, sondern für alle, die in seinem Haus, im Haus Abrahams geboren werden, also auch für die Kinder der Knechte zum Beispiel. Jeder soll beschnitten werden. Wer nicht beschnitten ist, soll aus dem Volk Gottes ausgerottet werden, steht, weil er die Vereinbarung des Bundes nicht eingehalten hat. Sehen, wie wichtig das ist. Das heißt, wer den Bund bricht, soll ausgerottet werden. Das heißt, Hinweis auch auf den Verlust des Heils. Ja? Wir sollen das wirklich ernst nehmen hier. Und auch wenn Sarah als Frau von der Beschneidung nicht betroffen ist, erklärt Gott, dass sie die Verheißung des Bundes auch, dass die Verheißung des Bundes auch für sie gilt. Auch hier zeigt sich das in einer Namensänderung. Sie soll nämlich nicht mehr Sarai heißen, das heißt meine Prinzessin, also Sarai, meine Prinzessin, ne? Sarai, meine Frau, du bist meine Prinzessin, sondern Sarah, einfach Prinzessin. Prinzessin nicht nur für Abraham, sondern für alle. Sie soll ein Segen für andere werden. Aus ihr werden Völker und Könige hervorgehen, sagt Gott. Und die Vorstellung, dass er noch zeugen könnte und seine Frau noch gebären könnte, erscheint Abraham völlig unmöglich. Und er muss innerlich lachen. Ein Zeichen von Unglauben hier. Und er würde sich damit zufrieden geben, sagt er, wenn Gott sein Versprechen durch Ismael erfüllen würde. Es reicht, wenn Gott sein Versprechen durch Ismael. Er zeigt wirklich Unglauben hier. Gott hat ihm etwas versprochen, wiederholt, und er sagt, das wird sich erfüllen, und er glaubt nicht. Er denkt, naja, das ist unmöglich, ich bin ein 100-Jähriger, meine Frau ist 90 Jahre alt, wie soll das geschehen? Wer oder derjenige, der einst auf Gott vertraut hat und dadurch gerechtfertigt wurde, sagt uns die Schrift, beginnt wieder zu zweifeln und bricht auch durch seinen Mangel an Glauben bereits den Bund, den Gott gerade mit ihm abgeschlossen hat. Das ist ein Bundesbruch, was er jetzt tut. Er glaubt nicht. Und Gott bestraft ihn dafür jedoch nicht in seiner Gnade. Deshalb glauben wir, dass der Bund hier ein Gnadenbund ist. Sonst müsste hier tatsächlich bestraft werden. Sondern Gott bekräftigt seinen Schwur, dass sich die Verheißung durch Isaak und nicht durch Ismael erfüllen soll. Und auch Ismael wird Gott Segen erfahren, allerdings nur in materieller Hinsicht. Der geistliche Segen, der hier durch die Worte als einen ewigen Bund unterstrichen wird, gilt nur für Isaak. Und das wirft eine wichtige Frage auf. Also wenn die Beschneidung eine tiefe geistliche Bedeutung hat, wie wir gesehen haben, und das Ablegen der sündigen Natur bedeutet, wie kommt es dann, dass diese Beschneidung an Nichtgläubige vorgenommen werden muss, nur weil sie zum Haus Abrahams gehören? Ja, das ist eine wichtige Frage. Und der schlüssigste Grund ist wahrscheinlich, dass die Beschneidung, übrigens wie alle Sakramente, die Gott anordnet, kein absoluter Beweis für den echten Glauben ist. Auch für uns Christen ist auch zum Beispiel die Taufe kein absoluter Beweis, dass jemand wiedergeboren ist. Es ist nur der Beweis, dass jemand sich verpflichtet, an Gott zu glauben, ein Zeugnis zu sein, ja, und sich zu Christus bekennt. Sondern die Beschneidung hier signalisiert den Eintritt in eine von Gott gestiftete Gemeinschaft. Und man könnte sagen auch Gemeinde. Und nimmt auch die Empfänger dieses Zeichen in die Verantwortung. Ja, wenn sie sich beschneiden lassen, verpflichten sie sich auch, diesen Bund zu halten. Oder wenn du dich taufen lässt, verpflichtest du dich auch, nach Gottes Ordnung zu leben. Die Beschneidung wird deshalb nicht Kraft der sakramentellen Handlung selbst, ja, sondern sie ist nur ein Mittel zum Zweck, wie zum Beispiel die Verkündigung des Wortes. Wenn heute ein Mensch das Evangelium hört, trägt er von diesem Moment an die Verantwortung. Ja, wenn ein Mensch das Wort Gottes hört, oder wenn wir heute das Wort Gottes hören, tragen wir die Verantwortung, auch Gehorsam zu zeigen gegenüber diesem Wort. Auch Ungläubige, die das Evangelium hören, können nicht sagen, ich wusste es nicht, ich habe es nicht gehört. Sie tragen Verantwortung. Kinder von Gläubigen tragen Verantwortung, sobald sie alt genug sind, um zu verstehen, was man ihnen beigebracht hat. Gott betont hier im Bund mit Abraham, aber auch später im Sinai-Bund, dass er allein aber das Heil schenken kann. Wir haben eine Verantwortung, jeder hat eine Verantwortung, aber nur Gott kann das Heil schenken, kann das Herz beschneiden, kann die Erfüllung der Verheißung garantieren. Nehmen wir zum Beispiel den Vers aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 30, Vers 6. Da steht, Gott verspricht einiges, aber es ist nicht klar, ob das sich bei den Kindern der Israeliten auch erfüllen wird. Ne? Es kann sein, dass ein Israelit ein gottesfürchtiger Mensch ist, aber was ist es mit den zukünftigen Generationen? Und Gott sagt, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Israel wird aufgefordert, wird in die Verantwortung genommen. Du sollst, aus diesem Kapitel kommt die Anweisung, du sollst Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele lieben. Ne? Aber nur Gott kann wirklich neues Leben in uns schaffen. Das setzt trotzdem voraus, dass wir Gottes, dass man sich Gottes Wort zu Herzen nimmt. Ich komme zum Schluss dieser Botschaft. Wenn im Neuen Testament vom Alten Bund die Rede ist, also Alten Bund im Vergleich zu dem Neuen Bund, den wir im Neuen Testament finden, muss man wissen, dass damit nicht der Bund gemeint ist, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Der Alte Bund ist der Bund vom Sinai, der im Wesentlichen auf den Werken des Gesetzes beruht. Und der Bund mit Abraham dagegen ist ein Vorgänger, ein Vorbild oder ein Prototyp, könnte man sagen, des neuen Bundes. Denn auch wenn er unvollkommene Zeichen enthält, wie das Zeichen der Beschneidung zum Beispiel, die nicht für Frauen gelten, ja, und das ist unvollkommen, ja, wie können die Frauen sagen, okay, ich verstehe jetzt, also was damit gemeint ist, wenn sie nicht betroffen sind, ist es trotzdem so, dass dieses Zeichen und dass dieser Bund die Bedeutung des Glaubens unterstreicht, dass es mehr als nur das Volk Israel umfasst. Wir haben das gesehen, die Kinder Abrahams sind nicht nur die Kinder, die leiblichen Kinder Abrahams, sondern wir gehören auch dazu. Und dass es auch Dinge verspricht, die Gott in seiner Gnade bedingungslos erfüllen will. Und Paulus lehrt im Römer 4, dass die Tatsache, dass Abraham durch seinen Glauben gerecht gesprochen wurde, nicht nur seinetwegen geschrieben wurde, sondern auch für uns, die wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ihn, der für unsere Sünden hingegeben und zu unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. Amen.